Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast. Heute habe ich einen ganz spannenden Gesprächspartner im Podcast, Kimon. Die einen oder anderen von euch kennen ihn vielleicht besser als Lebenswelten-Wanderer. Er hat einen relativ erfolgreichen YouTube-Kanal rund um soziale Arbeit und ich spreche heute mit ihm darüber, wie das entstanden ist, was er eigentlich so macht und warum es tatsächlich wichtig ist, dass wir als Sozialarbeitende uns langsam auch deutlicher in den sozialen Netzwerken zu Wort melden. Viel Spaß beim Podcast und wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare im Blog. Da finden wir sie am besten. Viel Spaß. Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört, reinschaltet. Im Intro habt ihr wie immer meine Aufsage gehört. Der Podcast rund um Innovationen, Projekte und vor allem inspirierende Menschen. Ja, und genau das haben wir heute als Gesprächspartner. Ganz herzlich willkommen, Kimon.
Hallöchen. Was für eine freundliche Anrede. Vielen Dank.
Nur die Wahrheit. Kimon, manche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube nicht alle, aber manche werden dich kennen. Nicht unbedingt als Kimon, sondern als Lebenswelten-Wanderer tatsächlich. Das wäre durchaus möglich, dass dich da einige kennen, für die, die dich nicht kennen. Stell dich doch bitte einmal kurz vor und sag den Leuten, wer du bist und was du so machst.
Ich bin Kimon, 24 Jahre alt, Sozialarbeiter seit Anfang des Jahres, seit mehreren Jahren in der Kinder- und Jugendhilfe tätig. Das ist so ein bisschen meine, sag mal, sozialarbeiterische Heimat. Gleichzeitig an der Hochschule Düsseldorf tätig, früher als studentische Hilfskraft, jetzt als wissenschaftliche Hilfskraft. Und seit März 2020 habe ich auch den YouTube-Kanal Lebensweltenwanderer, auf dem ich versuche, oder ich könnte sagen, mittlerweile ist es mir teilweise gelungen, die soziale Arbeit in ihrer Vielfalt abzubilden. Durch Interviews, Erklärvideos,
ich würde sagen, das klappt ganz gut. Stand heute, also wir nehmen am 8. September auf, 2020, hast du 931 Abonnenten. Das ging recht fix. Als ich das erste Mal wahrgenommen habe, waren es irgendwie noch um die 500, glaube ich, so plus minus. Also das ging dann schon relativ flott. Da haben wir auch ein paar Videos mit zu tun, über die wir heute reden werden, glaube ich, so thematisch zumindest. Bevor wir das aber tun, noch einen Schritt zurück. Ich weiß, dass uns ein Teil, auch oder relativ viele Sozialarbeitende zuhören, die große Mehrheit aber angestellt arbeitet. Lass uns, bevor wir in das Thema gehen, noch mal so ein bisschen zu deiner Arbeit kommen. Wie darf ich mir denn einen freiberuflichen Sozialarbeitenden vorstellen?
So alltagstechnisch das pure Chaos. Ich habe keinen 9-to-5-Job. Ich stehe nicht morgens auf und gehe zur Arbeit, sondern ich stehe morgens erstmal auf. Das heißt, erstmal Mails checken, gucken, was haben die Kollegen geschrieben. Ich arbeite in einem Team zusammen mit den Jugendlichen. Was ist da so der neueste Stand? Dann habe ich individuelle Treffen mit den Jugendlichen. Das kommt dann auch immer ganz drauf an, haben die Schule, ist es Wochenende, ist vielleicht einer krank oder gehe ich nur kontrollieren, ob sie bei der Schule sind. Da unterscheiden sich dann auch die Uhrzeiten. Also ich sag mal, zwischen 7 Uhr morgens und 20 Uhr abends ist alles drin. Und dementsprechend kann ich nie sagen, wie jetzt mein typischer Alltag aussieht. Ich kann meine Aufgaben definieren. Ich habe zwei Jugendliche, um die ich mich kümmere, die beide gerade in die Verselbstständigung geführt werden. Bei dem einen geht es gerade verstärkt ein bisschen mehr um Kontrolle. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Bei dem anderen sind wir schon ein paar Schritte weiter. Ich genieße es sehr. Ich habe aber auch noch den Vorteil, dass ich Studentenstatus habe, weswegen mir gewisse Steuervergünstigungen oder sogar Befreiungen zugutekommen, was das Freiberuflichsein noch mal ein bisschen erleichtert, finanziell gesehen. Und dementsprechend genieße ich da gerade die Vorzüge von beiden Seiten.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich mag Selbstständigkeit ja auch sehr. Aber deswegen war es auch meine Einleitung, das ist ja jetzt nicht unbedingt, ich formuliere es mal freundlich, der normale Jobweg eines Sozialarbeitenden in dem Bereich. Also Standard wäre ja, ich suche mir eine Anstellung und hab dann meinen Job und dann passt das schon so. Warum genau war dieses Modell für dich so reizvoll?
Also mir war relativ, ich habe vorher, ich habe mit 13, 14 angefangen zu arbeiten in einem Angestelltenverhältnis beim Friseur als Aushilfe. Habe das 5 Jahre gemacht und kannte daher, was es heißt, ganz klassisch angestellt zu sein. Also ich habe da 2 Tage die Woche gearbeitet, neben der Schule, und habe mir damals schon gemerkt, das ist nicht meins. Und dann hatte ich das Glück, dass ich im Studium relativ schnell halt an diesen Freiberuflerjob rangekommen bin. Ich habe ein Praktikum bei der Wir GmbH gemacht und auch bei dem Dachverband IJS heißen die. Und die haben mich dann nach meinem kleinen Praktikum halt als Freiberufler übernommen, haben mich in Betreuungssetting mit eingebunden. Und ja, da war ich auf einmal drin. Und es hat mir gut gefallen. Die Arbeit hat mir gefallen. Es war wunderbar mit dem Studium vereinbar. Und so bin ich da drin gelandet und habe auch nie wirklich es vermisst, in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Kannst mir mittlerweile gar nicht mehr vorstellen.
Also hat sich so entwickelt, war aber auch ganz passend zu dir, ne? Jetzt hast du ja aber deine Aufträge und bist selbstständig relativ, ich sage jetzt mal, also es wirkt zumindest so, als wäre das finanziell alles fein soweit. Jetzt stellt man sich ja schon die Frage dann, normalerweise machen Selbstständige ja Projekte wie Lebensweltenwanderer und so aus Marketinggründen, ne, um gewisse Sichtbarkeit aufzubauen, um für die eigene Arbeit zu werben. Das machst du jetzt tatsächlich nicht auf deinem Kanal. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, okay, Studierender soziale Arbeit, fein. Hat dann ein bisschen gedauert, bis ich das den selbstständigen Aspekt wahrgenommen habe. Ne? So. Wie kamst du auf die Idee, das Projekt Lebenswelten Wanderer zu starten? Und was ist das eigentlich?
Oh Gott, 2 Riesenfragen. wie kam ich auf die Idee? Ich bin YouTube-Junkie. Das ist positiv wie negativ, wie man das jetzt verstehen kann. Und habe schon, lass mich nicht lügen, 1,5 Jahren irgendwie gedacht, hey, irgendwie, hier finden so viele Wissenschaften statt auf YouTube, von Biologie über Deutschunterricht, Mathematik hat man nicht gesehen, aber irgendwie finde ich wenig Content über meine eigene Profession. Und das habe ich dann über so, ja, ein gutes 1,5 Jahre beobachtet, auch immer mit der Angst, dass das irgendwann aufploppt, und habe mir aber fest vorgenommen, wenn ich fertig bin, möchte ich YouTube-Videos über meine Profession machen, also wenn ich fertig mit dem Studium bin. Und mehr steckte da eigentlich auch gar nicht so dahinter. Also außer dass ich gesehen habe, das gibt es nicht. Ich würde das sehr, sehr gerne machen. Ich habe einen gewissen Drang, im Mittelpunkt zu stehen. Das trifft sich ganz gut mit YouTube. Und so ist das dann passiert. Ich habe es dann gemacht und mittlerweile jetzt seit 6 Monaten. Das ist total verrückt. Da war noch eine zweite Frage dahinter.
Ja, genau. Die zweite Frage war, also was ist das? Also was ist es für dich als Projekt? Ist es reines Hobby? Ist es Selbstverwirklichung? Ist es irgendwas von beidem? Ja. Ist es Bildungsauftrag? Was steht dahinter?
Das ist eine riesengroße Spielwiese. Das ist eine selbst abgesteckte große Spielwiese von mir, auf der ich mich gerade bewege. Es ist noch ein Hobby. Es wird sehr wahrscheinlich nicht mehr lange ein Hobby sein, weil es dafür viel zu viel Zeit in Anspruch nimmt und ich mir Gedanken machen muss und auch schon mache, ich das in eine Geschäftsform drücke. Kann ich an der Stelle jetzt nicht viel zu sagen. Aber noch ist es ein Hobby, noch mache ich das auch aus so gewissen, Selbstverwirklichungszwecken auch, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht, mit Leuten ins Gespräch zu gehen und das auch einfach mal festzuhalten.
Was hast du dir, frag mal so rum, was hast du dir erhofft an Wirkung, als du das Ding gestartet hast?
Was habe ich mir erhofft? Ich habe mir erstmal erhofft, dass es überhaupt ankommt, dass die Nachfrage, die ich mir eingebildet habe, die da sein müsste, da ist. So, das war die erste Hoffnung. Das hat sich tatsächlich relativ schnell bestätigt, auch durch Leute wie dich, die dann einfach auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ey, das ist cool, was du da machst, mach weiter so, um das mal ganz runterzubrechen. Und was habe ich mir erhofft? Ich habe mir auch, und so ehrlich muss ich dann auch sein, natürlich dadurch erhofft, eine Bühne für mich selbst zu haben. Das hört sich jetzt so komisch an. Aber da habe ich schon länger nachgestrebt, aber ich wollte nie nur mit, ich sage das jetzt so despektierlich, Quatsch, also Unterhaltung in die Öffentlichkeit, sondern ich wollte irgendwie, ich wollte mit Inhalt. Und deswegen habe ich auch ganz bewusst gewartet, mein Studium fertig ist und ich sagen kann, so jetzt bin ich Sozialarbeiter. Ich kann jetzt ein gewisses professionelles Maß an meiner Arbeit legen, ich bin fertig und kann auch die Inhalte wahrscheinlich deswegen besser kommunizieren.
Die Frage nach der erhofften Wirkung hat natürlich den Hintergrund, dass es so ein paar Videos gab, die
also sowohl die du schon gemacht hast, als auch die kommen, die ja doch ein bisschen mehr Impact und Feedback und Reaktionen provoziert haben, als du dann vielleicht zu Beginn dir selber erhofft hattest. Wir fangen mal ganz konkret mit diesem einen Video an. Das ist, glaube ich, auch eins deiner aufrufstärksten, zumindest in den letzten Monat, wo es dann wirklich um so die Wohlfahrtsverbände ging und die Frage, warum entlohnt ihr eure Praktikanten nicht oder nicht ordentlich? Also, ne, was macht ihr da? Erzähl doch mal da, was war die Intention, wie ist das Ding entstanden?
Muss ich auch ein bisschen weiter wieder vorher anfangen. Mich hatte schon während des Studiums unglaublich gestört, dass ich bei meinen Kommilitoninnen mitbekommen habe, dass wenn die bei Diakonie, Caritas, AWO waren, ich habe jemanden mitbekommen, der bei der jüdischen Gemeinde war, deswegen fällt die hier nicht, dass die nicht anständig bezahlt werden. Ich hatte das Glück, dass ich bei einem freien Träger war, zahlen konnten, auch sehr gut bezahlen konnten. Wie gesagt, wir und IJS sind echt, ich muss jetzt hier einfach mal öffentlich so Props geben. Mhm. Und da hatte ich das Thema schon immer parat, wusste aber nie genau, wie man das jetzt ansprechen kann, was man da machen kann. Und als ich dann irgendwann realisiert habe, hey, ich habe mir jetzt gerade hier eine kleine Plattform geschaffen, auf der ich eine gewisse Öffentlichkeit habe, ich dieses Thema die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt habe und ich dann noch gesehen habe, dass der DBSH auch genau, also wirklich exakt genau auf diese Kerbe schlägt, mit dem Pflichtpraktikum und der Bezahlung, habe ich mir gedacht, pass auf, das ist jetzt sehr opportunistisch, aber das ist der Moment, wo du jetzt einfach dieses Video machst, wo du auch nicht drüber nachdenkst, was du nicht skriptest, sondern wo du dich einfach hinstellst und das, was sich über die letzten Jahre praktisch aufgesammelt hat, einfach mal rauslässt. Mhm. Und deswegen ist das Video auch, wie es ist und auch, finde ich, in einem ziemlich großen Unterschied zu den Videos, die davor kamen.
Ja, also man merkt, dass du da sehr viel emotionaler bist, um es da freundlich zu sagen. Oder andersrum, nicht geskriptet emotional, sondern so richtig auch verärgert emotional, nenne ich es einfach mal. Mhm. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, unabhängig vom Podcast. Und du hattest da auch so gesagt, du hattest nicht wirklich mit Reaktionen der Verbände gerechnet unbedingt oder wenn dann nur Standard. Mhm. Ist dann aber doch ein bisschen anders gekommen. Was war denn die Wirkung von diesem Video? Was war die Reaktion?
Ja, genau. Also ich hätte, wie du es gerade gesagt hast, wirklich nicht damit gerechnet, was am Ende dabei rumkommt. Die Caritas Düsseldorf, beziehungsweise nein, es war, glaube ich, der Bundesverband, der sich am Anfang per Social Media gemeldet hat, hat auf das Video einfach mal ganz YouTube-like ein längeres Kommentar verfasst. Und ich habe das gesehen, wo ich gerade bei einem anderen Projekt war und ich bin wie so ein kleines Kind auf einmal rumgeschüpft, weil ich mir dachte, ey, wie cool ist das? Also ich hätte niemals gedacht, dass die sich wirklich hinsetzen und auf YouTube, in YouTube-Sprache praktisch darauf eingehen. Das war wirklich, ich hätte denen nicht zugetraut, so modern zu sein. Ja, daraufhin habe ich dann das aufgegriffen, habe gesagt, okay, die haben mir hier ein Gesprächsangebot gemacht, ich muss das jetzt öffentlich forcieren, ich darf das nicht so in der Kommentarfunktion versacken lassen. Und habe gesagt, ich habe das Gesprächsangebot angenommen, ich habe eine E-Mail rausgeschickt und habe dann extra nochmal ein Video gemacht, um, ja, das kann ich jetzt im Nachhinein so sagen, auch den öffentlichen Druck ein bisschen aufrechtzuerhalten. Weil wenn das nur in der Kommentarfunktion gewesen wäre, dann hätten sie sich vielleicht leichter auch wieder aus der Affäre ziehen können. Aber mir war klar, wenn ich jetzt nochmal ein Video mache und das praktisch dann mit Stress, mit Grund heißt das ja, so eine Reihe daraus mache, wird wahrscheinlich auch die öffentliche Wirkung etwas größer.
Die hat ja auch funktioniert, die öffentliche Wirkung. Es kam ja dann ein Gesprächsangebot, das Gespräch lief. Ich weiß, die Ergebnisse werden erst noch veröffentlicht. Andersrum, wenn das hier online geht, sind die vielleicht auch schon online, das Video bei dir. Falls das der Fall ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, findet ihr das entsprechende Video auch im Blogartikel hier eingebettet, also zu diesem Podcast. Ohne jetzt auf die Ergebnisse groß einzugehen, das bleibt deinem Video tatsächlich vorbehalten, deinem Kanal, das ist nur fair und wichtig. Wie war dein Gefühl und deine Stimmung während und nach dem Gespräch?
Ganz kurz zu den Inhalten. Ich möchte auch vor allen Dingen Herr Petersen dem Vorstand die Möglichkeit geben, die selbst zu kommunizieren. Ja. Also ich habe mich auch bewusst noch nicht auf meinem Kanal hin, die da kommuniziert, sondern weil ich, der Herr hat, war wirklich, und dann sind wir auch bei deiner Frage, so sehr respektvoll, das ganze Gespräch. Ich war anfänglich sehr nervös. Fangen wir vielleicht so an. Ich wusste nicht ganz genau, was ich mich da eingelassen habe. Ich habe mir auch bewusst noch einen Freund, den Yannick, der ist BWLer, also fertig studiert, mitgenommen, damit ich da auch in dem Kompetenzbereich jemanden sitzen habe, der einfach wirtschaftlich bewanderter ist als ich. Und ja, wir sind zu zweit in das Gespräch reingegangen und es hat sich eigentlich in den ersten 3-4 Minuten herauskristallisiert, dass hier sehr respektvoll, offen und ehrlich empfangen werden, was ich als sehr positiv immer nur wieder betonen kann. Und es war auch gut, dass, glaube ich, Yannick dabei war als BWLer, weil der Herr Petersen ist selber BWLer. Das war so, die haben ein bisschen besser gevibed, hatte ich das Gefühl. Und ja, wir sind im Konsens geschwommen, wenn ich das so über den Inhalt schon mal sagen kann, was mich doch sehr erstaunt hat. Ich habe ja auch mit dir gesprochen, habe ja mit verschiedenen Leuten Hintergrundgespräche geführt, um hier Informationen ranzuholen. Das wäre im Nachhinein, natürlich sage ich jetzt so einfach, gar nicht so nötig gewesen, weil die Informationen wurden uns zu Beginn des Gesprächs selber offengelegt, was ich total cool fand. Es hat natürlich auch irgendwo Wind aus den Segeln genommen, aber was gar nicht schlimm ist, weil das einfach nur bedeutet hat im Umkehrschluss, dass man tatsächlich wortwörtlich an einem Tisch sitzt und man die Sache effektiv zusammen bearbeiten kann. Was sich dann auch in dem Video, was nächste Woche oder je nachdem, wann dieser Podcast hier rauskommt, ist es schon draußen
Zeit. Ja, fand ich auch sehr schön. Du warst da ja auch sehr angetan von. Fand ich auch sehr klasse, wie sie da reagiert haben. Aber so cool die Reaktion ist, also ne, ich will die gar nicht kleinreden, das ändert ja aber nichts daran, dass dieses Grundthema immer noch da ist. Und dass es ja durchaus generell in der sozialen Arbeit schon so ein paar Dinge gibt, die jetzt nicht gesellschaftliche Wahrnehmung, sondern wirklich innerhalb der Branche, ich nenne es mal freundlich, verbesserungsfähig wären. Ich sag's mal so. Was oder andersrum, wie glaubst du, kann Veränderung zum Positiven gelingen? Dein Video war jetzt ein erster Erfolg, ja, aber das ist ja, also das war jetzt eine einzelne Aktion. Das ist ja noch keine Bewegung, das ist ja noch keine dauerhafte Veränderung. Wie könnte das denn aussehen für die gesamte Branche?
Also erstmal das, was inhaltlich in dem Gespräch rausgekommen ist, was dann auch bald öffentlich kommuniziert wird, ist nochmal ein weiterer Schritt. Also das wird auch ein kleines Statement sein, was da rauskommen wird. Das wird sicherlich dazu führen, dass aus dieser einen Aktion eine Bewegung werden kann. Und dann sind wir auch schon bei der Frage, es müssen alle Parteien mitziehen. Yep. Also es ist ganz klar, dass es geht nicht, dass die einen sagt, ja, aber die Stadt als Geldgeber hilft uns hier nicht, die gibt uns kein Geld. Und die Stadt als Geldgeber sagt, ja, ist gar nicht unsere Aufgabe. So, das, mit der Einstellung kommen beide Seiten nicht weiter. Gleichzeitig muss es aber auch sein, dass die Wohlfahrtsverbände unter sich miteinander kommunizieren und da auch praktisch für Standards sorgen. Es ist deren Aufgabe, auch im Sinne des Trippelmandates, die Rahmenbedingungen für deren Mitarbeiter, Sozialarbeiterinnen positiv zu beeinflussen. Und das eben schon in der Ausbildung. Also nicht erst, wenn wir auf dem Arbeitsmarkt sind, sondern wenn man die Zukunft sichern möchte der sozialen Arbeit, wenn man sich Fachkräfte sichern möchte, muss man in der Ausbildung, also im Studium anfangen. Und das gemeinsam. Und da müssen erstmal, damit da aus dieser Aktion eine Bewegung wird, da müssen erstmal Gespräche stattfinden. Die Leute müssen sich erstmal öffnen für dieses Thema, weil da habe ich das Gefühl, das passiert jetzt hier im ganz Kleinen auf kommunaler Ebene mit dem Ortsverband Düsseldorf, der Caritas. Aber ja, das ist ja wirklich ein kleiner Stein im Getriebe bisher.
Genau. Dass die Verbände sich da ändern müssen, d'accord, da muss sich einiges tun. Natürlich wird dann auch wieder der Hinweis zurechtkommen auf den Gesetzgeber, auf die Rahmenbedingungen. Das kennen wir alles. Das ist auch legitim bis zum gewissen Grad. Also da habe ich wenig Probleme mit. Ich würde dennoch so einen Schritt zurückgehen. Du erreichst mit deinen Videos durchaus auch die jüngeren Sozialarbeitenden, in meiner Wahrnehmung zumindest. Du kannst gleich sagen, ob deine Statistiken das auch hergeben, aber so wirken die Kommentarspalten auf mich. Und generell ist es so, da haben wir auch drüber gesprochen, dass es auch ein bisschen, ich nenne es mal ein ganz altes Wort in dem Munde, wohlfeil ist, sich nur darauf zurückzuziehen, zu sagen, liebe Organisation, ihr müsst euch ändern. Wenn jetzt hier Sozialarbeitende zuhören, die das, was du tust, eigentlich ganz spannend finden und im Grunde sagen, ja, da muss sich was ändern, bisher aber noch nicht einen Hebel gefunden haben, was zu tun. Du hast es in den ersten Hebel gezeigt, eine Möglichkeit. Was wäre denn dein Tipp, wenn jemand denkt, ich würde gerne auch was ändern, aber ich weiß gar nicht, wo anfangen?
Also nicht jeder hat ja die Plattform, die ich mir da geschaffen hat, was ich aber durchaus anbieten kann, dass ich diese Plattform einfach bereitstelle. Also wenn sich jemand jetzt, gerade der hier zuhört, denkt, hey, in meiner Ortschaft, in meiner Kommune ist das Problem auch da. Ich wäre bereit, mein Gesicht zu zeigen, dann ist diese Person herzlich dazu eingeladen, ein Video zu machen, in dem er seine Kommune anspricht, vielleicht auch ein paar konkrete Zahlen nennt. Also nicht nochmal so ein Rumschrei-Video wie bei mir. Und ich würde ihm dann eine Plattform zur Verfügung stellen. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass man sich gewerkschaftlich versucht zu organisieren. Also der DBSH ist in dem Bereich sehr aktiv. Mhm. In Münster, in Freiburg, Köln, in Berlin. Und den kann man sich anschließen. Das hilft sicherlich auch. Die können auch jeden gebrauchen. Wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte mich irgendwie keiner Organisation anschließen oder ich bringe nicht die Zeit mit, dann hilft es schon, einfach, das hört sich jetzt so banal an, einfach das Thema mal zu teilen, zu gucken, was macht der DBSH, kann ich das teilen, kann ich das vielleicht meinem eigenen Netzwerk entsprechend auch an Personen weitertragen, die vielleicht Entscheidungsträger sind. Also man kann ja, wenn man auf einmal ein Praktikum bei der Caritas macht, man hat vielleicht einen ganz guten Kontakt zum Geschäftsführer bekommen oder auch, ne, man, ich weiß ja nicht, was für Kontakte die einzelne Person mit sich bringt, macht es auch immer Sinn, informelle Gespräche zu führen und einfach mal unter verdeckter Hand über das Thema zu reden, weil da kommen oftmals echt erstaunliche Antworten raus, wenn die Leute wissen, das bleibt hier gerade unter dreien, was wir sagen. Mhm. Und das sind einfach Informationen, mit denen man dann weiterarbeiten kann. Da ergibt sich dann was draus.
Ja, also aktiv werden und auch mal die Schritte gehen tatsächlich. Auch mal gucken, was kann ich selber, wen kenne ich schon vielleicht, ne? Wen habe ich als Netzwerk, wen kann ich adressieren, das hilft auf jeden Fall. Ich erlaube mir jetzt den Werbeblock, den du nicht gemacht hast. Man kann natürlich auch deine Inhalte teilen, kommentieren und verteilen in der Zielgruppe. Das erlaube ich mir jetzt, als Moderator darf ich das. Das kann man natürlich auch tun an der Stelle, das finde ich auch sehr wichtig. Du hast in ganzen Gesprächen auf mich so den Eindruck gemacht, dass da auch, ich überspitze jetzt sehr bewusst, du darfst es dann gleich wieder einfangen, ein gewisses Sendungsbewusstsein, was die Rahmenbedingungen der sozialen Arbeit betrifft, mitbringst. So nenne ich es jetzt einfach mal. Also sprich, dass dir ja schon was daran liegt, sie zu verbessern. Ne? Also ich frage es mal ganz provokativ, warum?
Warum nicht? Also
du könntest doch auch sagen, du bist mit deinem Job happy und
passt. Bin ich auch. Aber ich, das hört sich jetzt so naiv, jugendlich, was auch immer an. Also ich habe wirklich soziale Arbeit angefangen und auch zu Ende studiert, um gesellschaftlich was zu bewegen. Und natürlich fängt die gesellschaftliche Bewegung auch in der Basis an, wenn ich einzelnen Personen helfe und die empower. Aber es auch die Profession als sich muss sich empowern. So, wenn ich mir verschiedene Interviews angucke, ich beschäftige mich zurzeit sehr viel mit Hans Thiersch, das ist ja auch noch so ein Thema. Der hat noch vor ein paar Jahren darüber gesprochen, dass die Profession gerade erst auf dem Weg dahin ist, eine Profession zu werden. Also wir sind ja relativ jung noch. Wir müssen uns erst unseren Platz in der Gesellschaft irgendwo noch erkämpfen, sage ich mal, und auch die Anerkennung erkämpfen. Und das stört mich persönlich und gleichzeitig sage ich, habe ich mich einfach dieser Profession verschrieben. Und wenn ich sehe, da stimmen gewisse Sachen einfach nicht, dann spreche ich das an. Dann will ich, dass sich das verändert. Also das hört sich jetzt ganz kitschig an, aber es ist einfach das.
Ja, aber das passt ja ganz gut zu der Beschreibung Sendungsbewusstsein, weil genau das, also es ist diese Überzeugung, glaube ich, auch diese Leidenschaft für die Profession einfach, die da schon durchklingt. Und du hast gerade noch was erwähnt, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, du hast vorher gesagt, wir haben noch ungefähr eine Viertelstunde, dann wird es eng bei dir. Deswegen, ich möchte zum Abschluss noch ein Thema erwähnen, das ich sehr wichtig finde und das mich auch motivieren wird, das Ding hier relativ zeitnah zu veröffentlichen, ehrlicherweise. Und zwar Hans Thiersch, hast du gerade so im Nebensatz erwähnt. Was ich sehr cool finde, du hast auf deinem Kanal ein Video gemacht, ich lese mal den Titel vor, ich sammle eure Fragen an Hans Thiersch. Das bedeutet, du interviewst ihn. Henker, kam es dazu? Und B, wann und wie kann ich mich da einbringen, wenn es mich interessiert?
Hallo zusammen, Christian hier aus dem Schneideraum. Ich muss mich ganz kurz einklinken. Das Interview mit Thiersch hat Kimon bereits aufgezeichnet. Es ist noch nicht online, wenn ich das hier einspreche. Sobald es aber online geht, werde ich euch Bescheid sagen und es in den Shownotes verlinken und natürlich im Blogartikel einbetten. Ein ganz wichtiger Hinweis, Fragen stellen unter seinem YouTube-Video bringt also nicht mehr wirklich viel. Das Interview ist ja schon aufgenommen. Und jetzt weiter im Podcast.
Direkt zur zweiten Frage, wann und wie, einfach unter das YouTube-Kommentar. Ich werde mir das Freitag, also es ist jetzt am 11. September, findet das statt, werde ich nochmal unter das YouTube, werde ich noch mal drunter gucken. Wenn da gute neue Fragen aufgekommen sind, werde ich die noch spontan mit reinnehmen. Ansonsten werde ich so Mittwoch, Donnerstag das alles abgeschlossen haben. Jetzt zu der Frage, wie zum Henker ich diesen Mann, diese Koryphäe erreicht habe. Der hat seine private E-Mail-Adresse auf seiner Webseite veröffentlicht und ich bin einfach hingegangen und habe ihm geschrieben. Hab gesagt, hier, das ist mein Kanal, ich hab vor damit, oder es soll und ist eine Plattform für die soziale Arbeit. Ich habe dann noch reingeschrieben, dass ich seine Theorie kenne und dass ich mich im Studium damit beschäftigt habe. Und dann kam von ihm eine ganz plumpe Nachricht zurück. Ja, guten Tag, Herr Ems, ich bin gern bereit für ein Gespräch, aber 4 Minuten wäre doch etwas knapp. Weil ich habe im Format erklärt in 4 Minuten, wo ich so ein bisschen schmunzeln musste, weil ich hatte in meiner anfänglichen Mail gar nichts über dieses Format gesagt. Ja, dann hat er mir sein Telefonnummer gegeben, wir haben telefoniert und so einfach kann ein Treffen zustande kommen. Ich bin selber sehr erstaunt darüber, dass es so funktioniert hat. Aber es ist halt auch einfach nur ein Mensch, ne, der in sein E-Mail-Postfach guckt, wo eine Anfrage drin ist und die man dann einfach annimmt. So kann ich das alles etwas entzaubern.
Ich hatte so sehr ehrlich gesagt gehofft, dass du sowas in der Richtung sagen würdest, ohne es zu wissen, weil das einfach immer mal deutlich macht, ich weiß, uns hören auch Jüngere zu, ich weiß, uns hören vor allem auch Studierende der sozialen Arbeit zu, oder Berufseinsteigerinnen und Einsteiger auch. Und da höre ich immer wieder in Gesprächen, dass da eine Menge Ehrfurcht vor den großen Namen der Branche da ist, was legitim ist und auch berechtigt, um Gottes Willen, es nicht falsch verstehen. Es kann Aufruf, sie nicht zu respektieren. Aber wie du gesagt hast, ne, du hast ihn angeschrieben und mal probiert. Also, ne, man kann sich auch da trauen, auch wenn Namen vielleicht größer sind, also Respekt, ja, aber nicht Angst davor, Leute zu kontaktieren, einfach mal probieren. Wenn nichts zurückkommt, kommt dann nichts zurück, mein Gott, ne, dann ist halt so.
Genau. Also, ich habe auch schon andere Leute angeschrieben, von denen habe ich bisher noch nichts gehört, vielleicht kommt da noch was. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich da nur eine Mail bisher rausgeschrieben habe und ja, direkt wurde mir geantwortet. Ja, aber einfach anschreiben. Also das wie du es gesagt hast, das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass keiner antwortet und dann steht ihr da, wo ihr vor der Mail standet. Also habt ihr nichts verloren.
Das klingt so ein bisschen nach so einem Grundsatz, den ich auch in deinem Kanal für mich so ein bisschen wahrnehme. Einfach mal machen und gucken, was hängen bleibt, ne?
Ja, das ist ein bisschen so, das hört sich komisch an, der Grundsatz meines Lebens. Also Leute, die mich kennen, ich habe schon wirklich viel gemacht, was auch nicht geklappt hat, wo ich grandios gescheitert bin. Ja, aber einfach machen. Ich mache auch oft Sachen, über die ich erst im Nachhinein so nachdenke. So, wo ich mir dann auch manchmal denke ich mir so, ach ja, hättest du das mal nicht gemacht. Oder ich denke mir so, ja, das sagst du vielleicht nicht, dass das nicht geplant war. Das ist zu gut, als dass man das als Zufall darstellen lässt, wenn du verstehst.
Ja, das kenne ich durchaus. So im Nachhinein ergeben sich Muster, wo man dann sagen könnte, ja, das war der Plan. Und natürlich war das der Plan. Sonst wäre es ja auch leichtsinnig gewesen, wenn das nicht der Plan gewesen wäre. Ja, ich kenne das irgendwoher. Soll vorkommen, ja. Sowas, ja.
Ist ja auch legitim.
Ist legitim und ehrlich gesagt braucht es auch manchmal so ein bisschen Craziness, um bestimmte Dinge einfach, wie soll ich sagen, bestimmte Dinge einfach mal auszuprobieren. Wenn du zu viel drüber nachdenkst, machst du manche Sachen einfach nicht. Ne? Und was du nicht machst, genau. Da weißt du halt nie, ob es funktionieren würde oder nicht. Weil drüber nachdenken ist schön, aber machen ist irgendwie schon so ein Tick geiler, als nur drüber nachdenken. Muss man so geben.
Bei uns in der Profession ist es aber schon wichtig, dass man drüber nachdenkt, was man sagt und vor allen Dingen auch, was man macht. Also wir handeln ja in einem Feld, was sehr mit Armut und, also, ne, ich möchte das jetzt alles gar nicht aufgreifen, Diskriminierung zu tun hat. Deswegen ist es schon immer, ich handle vielleicht unüberlegt, aber ich versuche trotzdem, mich in einem gewissen Rahmen zu bewegen, der diese Unüberlegtheit dann zu.
Ja, das auf jeden Fall. Also das ist kein Aufruf zur Verantwortungslosigkeit in Kommunikation und Arbeit. Um Gottes Willen, das nicht. Aber ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen uns da schon richtig, dass sie einfach mal so ein bisschen auch Bedenken zur Seite legen sollen, wenn es nicht, ganz wichtig, um supersensible Themen oder gar Menschenleben geht. Ich meine, dann wollen wir diskutieren, da ist ein Tick mehr drüber nachdenken sicherlich nicht die blödeste Idee. Den Werbeteil, wo man dich findet, ich glaube, den spare ich mir, weil wir haben deine Kanäle mehrfach genannt. Ich werde verlinken Instagram und YouTube auf jeden Fall. Da findet sich auch deine Mailadresse. Ich glaube, das sind auch die relevanten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr werdet die im Blogartikel finden. Aber ohne die klassische Abschlussfrage im Sozialgespräch-Podcast kommst auch du nicht hier raus. Und die lautet immer, was möchtest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben, was ich nicht gefragt habe oder was dir noch sehr, sehr wichtig ist?
Ich könnte jetzt, aber die Message hatten wir schon, aber ich finde, die ist einfach zu wichtig, um sie jetzt nicht nochmal zu nennen. Leute, macht. Wenn ihr eine Idee habt und ganz gleich, wie verrückt diese Idee ist, macht, schreibt sie nieder, das hilft. Lasst sie 2, 3, 4 Tage liegen, guckt es euch nochmal an und wenn ihr immer noch überzeugt von dieser Idee seid, dann versucht einfach, diese Idee umzusetzen. Sprecht mit Leuten, versucht, Kontakte zu knüpfen, dass diese Idee umgesetzt wird. Das ist so ein Tipp, der mir immer sehr geholfen hat. Wenn man nicht die Mittel oder die Ressourcen hat, andere haben die oft und wenn man mit denen freundlich ins Gespräch geht, denen die Ideen näher bringt, kann es oft passieren, dass sie sagen, hey, das finde ich unterstützenswert, ich helfe dir dabei. Von daher, macht einfach.
Ein sehr schönes Schlusswort, das nehmen wir so mit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer sage ich euch danke, denn ohne euch würde das Ganze auch Spaß machen, aber wäre nur halb so sinnvoll. Also danke für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Und natürlich auch dir, Kimon, danke für deine Zeit, dass du hier zu Gast warst. Hat mir viel Spaß gemacht und ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich das, glaube ich, auch mit einem gewissen Unterhaltungswert anhören. Danke dir.
Vielen Dank, Christian. Vielen, vielen Dank.
Danke und ciao zusammen.
Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's.